Kopfpunk. Auf punkrockersradio.de.
Zusammen, ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk und wir haben heute zu Gast Nicht-2-0 aus Augsburg in Persona Harald, der Gitarrist, und David am Gesang. Hallo, ihr Nichtsler.
Hallo, schönen guten Abend.
Hallo. Ich stelle natürlich total blöde Anfängerfragen, weil das, was ich im Internet zu euch gefunden habe und das, was der Daniel mir gemailt hat, damit kann ich nichts anfangen. Irgendwie. Also dieses Underdog-Interview könnte im Suhrkamp-Verlag erscheinen, aber ich lese da nichts raus, was mich als Musikfan irgendwie mitnehmen würde. Wie kommt man denn auf den Namen, auf die Idee, seine Band nicht zu nennen, wo man doch wissen sollte, dass es schon mal eine Band gab, die so hieß?
Ja, also das ist genau eine gute Einstiegsfrage, mit der wir natürlich sehr oft konfrontiert werden. Ja, also ehrlich gesagt wussten wir nicht, dass es die
Prost,
NGB-Band
ne?
nicht gab. Prost. Wir haben aufgrund einer WG-Party, wir hatten eine geprobt irgend so und haben da irgendwie rumgechampt und dann war halt so, ja, wie heißt ihr eigentlich? Ja, wir haben nicht geprobt, wir können nichts, wir sind nichts irgendwie so. Das war so also die Namensgebung und haben uns da in dem Atemzug auch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, dass es eine Band mal gab bis 1984, wie man dann im Nachhinein erfahren hat, die nichts hieß. Und wir auch nicht damit gerechnet hätten, dass sie im Jahre 2010 ein Revival geplant haben, das ja dann, was sie auch durchgezogen haben, aber dann ja doch nicht so den Erfolg hatte, den der liebe Herr Gitarrist dieser wahnsinnigen Band gehofft hätte zu haben. Und wir haben uns dann, nachdem er uns da ein bisschen in die Quere gekommen ist, mussten wir uns dann halt entweder komplett umbenennen oder halt einen Zusatz geben oder so. Und wir haben dann gesagt, okay, wir hatten ein paar Leute, haben ein paar Konzerte gespielt, haben die erste Platte gemacht gehabt, die zweite war gerade im Presswerk, und dann haben wir uns halt gesagt, okay, geben uns halt den Zusatz und dann heißt man halt nichts, 2.0 ist auch okay. Kann man damit leben, ist jetzt nicht die beste Wahl, aber gibt Schlimmeres.
Was mir persönlich ein bisschen auf den Sack geht, bevor ich hier im falschen Licht die Band darstelle, die Band ist genial, ne? Also das schon mal vorab, aber diese Schreibweise mit den Punkten dazwischen, N-Punkt, I-Punkt, C-Punkt, hat das auch was damit zu tun?
Das
Also.
hatte, also das war der Anfang war, dass wir uns mit Punkten dazwischen geschrieben hatten irgendwo. Das war der Band, also der alten NTW-Band nichts, aber nicht genug. Und da mussten wir dann noch ein Stück ausweiten, das Ganze.
Ach, sorry, das hatte ich jetzt eben gar nicht so verstanden. Ihr hattet auch Kontakt zur Band.
Ja, wir hatten Kontakt mit
Also,
dem Gitarristen.
beziehungsweise die haben den Kontakt zu euch wahrscheinlich gesucht.
Ja, wir waren so, dass wir den Kontakt mit denen aufgebaut hatten, weil wir erfahren hatten, dass da ein Revival oder eine Reunion geplant war, um halt irgendwelche anwaltlichen Sachen aus dem Weg zu gehen oder so im Vorfeld. Aber das war dann eher ein unfreundlicher Verkehr per E-Mail. Genau.
Oh, scheiße. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Wie
Ja.
blöd. Ja, okay.
Also meine ich zum Beispiel, ich finde auch den aktuellen Fall, es gibt ja oder es gab ja Plan B, also als alte Band irgendwie so. Es gibt ja mittlerweile eine relativ erfolgreiche Hip-Hop-Band, die auch Plan B heißt. Und ich glaube, Plan B ist auch so ein Bandname, der ungefähr
Stimmt.
100-fach im Umlauf ist oder so. Und ich weiß nicht, ob da mit Anwälten gedroht wird oder so. Also
Ja.
genau. Aber egal, anderes Thema.
Ja, ist es denn aufgrund der Namensverwechslung dann auch bei Hörern zu Verwechslungen gekommen, dass die gedacht haben, ihr seid die alten NDW-Recken?
Nee, eigentlich
Nee,
nicht. Also wir hatten
nee,
ein einziges
nee.
Mal gab es Probleme bei einer Konzertbuchungsgeschichte, wo wir angefragt wurden irgendwo. Da hat es dann rausgestellt, dass die dann wirklich die nichts wollten, aber die hätten wahrscheinlich für 200 € bekommen oder so.
Ja.
Also dem her, genau, aber das war so das einzigste Mal. Und ansonsten dachte ich immer, dass das so die Hörerschaft jetzt nicht unbedingt so 100% da schneit, aber jetzt Jahre später hat sich dann doch herausgestellt, dass es dann doch irgendwie die Hörer dann schon ähnlich sind oder
Ja,
so.
okay. Man kann ja wirklich nicht sagen, dass diese Band nichts ist, weil was ihr da bietet irgendwie, ich habe die Platten jetzt inzwischen alle. Die hier, also ich meine, mein Einstieg war ja vor ein paar Jahren hier die goldene,
Ja.
eure goldene Schallplatte. Ne, beziehungsweise da fiel mir dann natürlich auch das äußerst liebevolle und die ganze Gestaltung natürlich auf, dieser ganze DIY-Charakter, aber auf der anderen Seite natürlich auch der krasse Gegensatz, wenn man die Platte dann rausholt, da ist das Vinyl dann marmoriert, also in meinem Fall irgendwie. Es soll, glaube ich, Silber sein, ne? Aber es ist marmoriert.
Genau.
Da prallen ja eigentlich schon Gegensätze aufeinander irgendwie. Ist mir damals schon so aufgefallen, da dachte ich, irgendwie. Komische Sache. Die legen da so ein DIN A3 Papier mit rein, doppelt bedruckt, als Textbeilage, um den Straßenköter-Charakter zu bewahren. Und kaum, kaum holst du das Vinyl raus, kommt da so das Edelste vom Edelsten, was du noch nicht in deiner Sammlung hast irgendwie. Und dann heißt das Ganze auch noch nichts. Also das ist ja gar nicht nichts, sondern das ist ja das volle Paket und inhaltlich, kommen wir da bestimmt gleich auch nochmal auf die Texte zu sprechen, irgendwie ist ja eigentlich das genaue Gegenteil von nichts. Ne? Und jetzt habt ihr eben gesagt, die Bandnamen Entstehungsgeschichte war eigentlich ein Lapsus. Ne, aus einer Partysituation heraus irgendwie ärgert man sich dann im Nachhinein. Man hätte sich auch nennen können The Nothings oder ich weiß es nicht.
Die gibt's auch übrigens, The Nothings gibt's auch in Berliner okay. Bands. Also doch, es ist, ich finde es heutzutage eh sehr schwierig, Bandnamen zu finden, die es noch nicht gibt irgendwie so. Weil das ist, glaube ich, ja, es gibt immer bessere Bandnamen, aber wir haben uns jetzt irgendwie damit arrangiert, dass es halt so ist, wie es ist. Und irgendwie können wir damit auch momentan ganz gut leben oder so. Vielleicht heißen wir in 2 Jahren komplett anders.
Ich wollte
oder
den Namen ändern.
Ja, dachte ich mir doch, ne? Ja, wenn du das in der Suchmaschine eingibst, hast du ein Problem, ne? Dann kannst du bis Seite 16 gehen oder irgendwie sowas. Ist natürlich bei weitem noch nicht so gefährlich wie die Frankfurter Pornoheft. aber nichts ist auch erstmal schwierig. Von daher war die Umbenennung für allein schon für die Suchmaschine in nichts 2.0. Ja. Natürlich genial, weil dann hat man euch sofort. Spielt ihr eine sehr spezielle Musik. Ne? Also erstmal die Instrumentierung. Der Kontrabass, überhaupt das Akustische, also ich habe in den Reviews habe ich immer wieder den Begriff Elektropunk gelesen und ich halte ihn ja für total falsch irgendwie. Nur weil ihr dann ein Stück weit nicht so klingt wie andere Hauruck-Punk-Bands irgendwie, da direkt von Elektropunk zu sprechen. Ich denke bei Elektropunk eher so an diese Amiga-Punk-Geschichten, so E-Aldi oder irgendwie sowas. Die dann auch so klingen, als ob sie auf dem Commodore irgendwie komponiert hätten, so ungefähr. Und ihr seid doch eigentlich von den Kompositionen und vom Sound und eigentlich dann im Endeffekt auch von der Instrumentierung her eine jazzige Rockband, oder? Oder von mir aus Punkband, vergiss das Rock, ne? aber eine jazzige Punkband.
Jazzige Punkband.
Ja, ich bin der Kontrabass. Ne? Sag mir eine andere Punkband,
die Kontrabass benutzt. Ja, klar, wir kommen schon alle irgendwie vom Jazz. Also das ist natürlich nicht abwegig. Mhm. Also, so haben wir uns ja auch kennengelernt irgendwie. Wir hatten Proberäume gegenüber und er als alter Punksänger kam einfach mal zu einer Jazzprobe. Und so ist das alles entstanden, im Endeffekt.
Momento mal. Jetzt nochmal neu. Er, der alte Punksänger, kam einfach mal zu einer Jazzprobe, oder was? Jetzt nochmal neu. Also du hast früher Jazzmusik gespielt, oder wie?
Ja, oder immer noch. Also ich jetzt weniger, aber der Kontrabassist und unser Schlagzeuger, der eigentlich Percussion spielt, die sind ziemlich aktiv im Jazz, ja.
Ach, okay. Gut.
Ja, hab ich nicht so abhängig, die Instrumentierung. Den Kleinen konnten wir natürlich nicht irgendwie, also unseren Schlagzeuger konnten wir natürlich nicht irgendwie an die Bongos stellen. Ja. Deswegen haben wir ihm so ein altes Drumpad hingestellt. Damit muss es klarkommen. Also so war das Ding früher.
Ich hatte zuerst die Vermutung, das sei aufgrund einer nicht vorhandenen Proberaumsituationen sind entstanden mit dem Schlagzeug. Also das merkt man der Geschichte schon an irgendwie. Also ich hatte beim ersten Hören, als ich euch wahrgenommen habe, übrigens auch damals über diese MP3-Geschichten, die ihr, ich glaube, Bewegungsübungen und Social Sucker, die der Daniel auf elfenart.de angeboten hat, irgendwie, da dachte ich mir schon, das ist wahrscheinlich eher so ein Wohnzimmerprojekt, irgendwie, wo sich jemand zu Hause irgendwie ein paar schöne Samples besorgt hat oder halt im Wesen, was man halt so denkt, ne, irgendwie so beim ersten Hören, ne, und so mit der Zeit habe ich dann aber ein paar YouTube-Videos entdeckt und war dann zwar nicht vom Sound begeistert, wie das halt so ist bei diesen Bootleg-Videos auf YouTube, ist ja auch egal dann, ne, aber dann zu sehen, dass da wirklich eine Band auf der Bühne steht, die da auch noch reichlich Klamauk macht, sich verkleidet und aber tatsächlich Instrumente benutzt und spielt, habe ich dann erstmal überhaupt nicht vermutet. Ne? Ist das nur die Summe von dem, was ihr könnt, oder war das auch von Anfang an die Idee dahinter? Hey, wir machen so eine Jazz-punkige Geschichte raus.
Also ich würde sagen, das ist die Summe, was wir können. Also es war nicht irgendwie der super Plan dahinter, irgendwie jetzt eine super Jazz-Punk oder irgendwas, sondern es gab einfach gewisse Instrumente in unserem Übungsraum und die haben wir halt immer nach und nach benutzt,
wenn
wir Lust drauf hatten. Synthesizer, dieses Drumpad für den Schlagzeuger. So kam das alles zusammen.
Ja, okay.
Also und bei mir war es so, also was der Harald ja vorher schon gesagt hatte, also wir hatten Proberäume gegenüber, also ich habe halt früher in einer Punkband gespielt oder in verschiedene Punkbands und ich hatte immer mal Lust irgendwie auf Jazzmusik Punkgeschrei zu machen und das war eigentlich so, und dann irgendwann am Abend nach ein paar Bier war es dann halt einfach so, okay, lass es uns mal probieren, lass uns jammen und ja, das Ergebnis hat Spaß gemacht und ich glaube, einen Tag später hatten wir dann einen kleinen kurzen Auftritt in einer WG. Genau.
Ja. Also, ja. Okay. Ja, leuchtet mir alles ein irgendwie. Ja. Was euch ja vor allen Dingen unterscheidet, ist, deswegen fällt mir eigentlich schwer, davon Punk zu sprechen, aber am ehesten dann von Kopfpunk, weil dann passt es nämlich eigentlich wunderbar. Ihr groovt wie Sau. Ja, und das machen die meisten Punkbands ja nicht so. Da bin ich meistens musikalisch sehr enttäuscht irgendwie. Die meisten können mehr. Aber hat vielleicht auch mit dem Tempo zu tun. Ihr spielt ja jetzt keine ultraschnellen Nummern, sondern ist alles der Mid-Tempo-Bereich. Ich bin schon sehr verwundert über die neue Single, die zwar heißt Transparenz, aber auf Seite A befindet sich SMS an alle. Und das ist ja der Song, den ich jetzt schon letzte Woche bei Grisou gespielt habe, zum Schluss, um ein bisschen Werbung zu machen für das Interview hier heute. Aber das ist ja auch wieder eine ganz, ganz andere Nummer. Aber lass uns darüber noch nicht reden. Aber ich wollte damit nur sagen, ihr spielt ja eher so mit Temponummern. Ich dachte, ey, das ist ja ein bisschen Hendrix irgendwie und hier so ein bisschen Classic Rock und das Ganze wird dann konterkariert natürlich aufgrund mit den konsumkritischen Texten irgendwie. Das hat so in der Form noch nicht gegeben. Und von daher habt ihr da was Neues entwickelt und keinesfalls nichts. Ne? Aber inzwischen heißt die Band ja nicht 2.0. Ne? David, was waren das für Bands, wo du als Punk irgendwie gesungen hast? Oder was hast du noch gemacht? Nur gesungen oder auch Gitarre gespielt oder?
Nee, also ich bin eigentlich schon immer, also Sänger in Anführungszeichen, habe in einer Band halt immer gesungen und Bass gespielt, wobei das Bassspielen jetzt eher nicht meine Fähigkeit ist. also so Mitte der 90er eine Band gehabt, die hieß Wertlos, hatten auch ein paar Platten rausgebracht und es war halt einfach knallharter Deutschpunk, also auch damals schon recht politisch und ja, ziemlich angepisst irgendwie. Und dann, so Ende der 90er, hatte ich dann so eine deutschsprachige Skatepark-Band, Compañeros Compasos haben wir geheißen. Da war auch dann, der Daniel von Elfenart hat dann auch mal mitgemacht bei der CD irgendwie so. Genau, aber es hat dann irgendwie alles verlaufen und bin jetzt ganz froh, dass ich da gelandet bin, wo ich jetzt musikalisch aufgehoben bin.
Woher der Optimismus kommt, Ausgang, Absprung, Faszination. einem Sonderangebot.
Ich glaube, wenn ihr das englischsprachig machen würdet, wäre der ganze Effekt weg, oder? Ja. Habt ihr schon mal englischsprachige Musik gemacht?
Nee. Also nee. Nee. Also ich kann auch kein Englisch oder nicht gut irgendso, und warum soll ich irgendeine Sprache verwenden, die nicht kann? Also dann lieber Russisch noch oder so. Aber wenn die witzig, aber kann ich auch nicht. Nee, also würde ich auch nicht machen wollen. Also möchte schon irgendwie, möchte was aussagen, und die Leute, die es hören, ist immer ein bisschen schwieriger, das mal alles übersetzen zu müssen. Nee, ist langweilig. Also finde ich doof. Bin ein großer Fan von deutschsprachiger Musik. Also
ja. Ich auch. Ich auch. Schon immer gewesen irgendwie. Es gibt Grenzen, ne? Aber andererseits, die Grenzen verschwimmen. Ich habe heute Morgen oder gestern Abend oder wann auch immer Nachrichten geguckt, und da wurde dann nebenbei erwähnt, dass Heino, der echte Heino, gerade eine Platte veröffentlicht. Die ist, glaube ich, schon, die kann man, glaube ich, schon kaufen, wo der sich im Endeffekt rächt für all die Verarschungen der letzten 30 Jahre der all der deutschsprachigen Bands, und jetzt die Ärzte und Rammstein und die Toten Hosen, ich weiß nicht, wen noch alles covert. Irgendwie, also deutschsprachige Musik kann natürlich auch sehr grenzwertig sein. Ne? Irgendwie, ist ja klar, wir kennen das Spektrum. Aber ja. Bitte?
Ja, klar, also Heino geht auch gar nicht. Und ich finde auch, also jetzt mit dieser, mit der Aktion, die er jetzt gerade gefahren hat, irgendwie so als in diesen Social Netzwerken wie Facebook oder so, also man, allein die Absurdität, dass die Leute das posten irgendwie so, das geht gar nicht. Man, Heino ist einer, der seine Deutschtümmelei dahin ziehen soll, irgendwie so. Ist schön, dass man von ihm über Jahre nichts mehr gehört hat, was auch gut so war. Und jetzt wird es auf einmal hip und geil, weil er irgendwie ein Video online stellt von und die Ärzte covert. Also es geht gar nicht. Also man, das ist, also jeder, der das postet, also Entschuldigung, an die Wand gestellt irgendwie. Also
Arschloch. Also. Ja, aber da hat man noch die Möglichkeit, dann gefällt mir nicht anzuklicken.
Nein, hat man leider nicht, gell?
Das ist doch diese Web 2.0-Scheiße. Irgendwie gefällt mir, gefällt mir nicht. Irgendwie, ne? Was habt ihr da so für Erfahrungswerte? Ich war heute nochmal auf euren Seiten. Ihr seid auch mehr bei Facebook jetzt gerade aktiv. Also wenn ihr Werbung macht, macht ihr das über Facebook oder wie macht ihr das?
Ja, also schon, also ich mache da viel über Facebook. Das Problem mit unserer eigenen Webseite ist, dass wir das jemand machen lassen, der das halt so auf freundlicher Basis macht, und muss ihm halt dann immer, wenn es dann halt mal ein größeres Update gibt, was ja dann immer nur bei neuen Platten ist, er muss ihm halt schicken und er muss halt Zeit haben, das zu machen und so. Und diese ganzen anderen Sachen, so MySpace oder Soundcloud oder Facebook, das kann er ja schnell selber machen und so. Aber bei unserer eigenen Seite, die ist ja ganz klassisch HTML programmiert, da habe ich halt keine Ahnung, wie man das ändern kann. Ja. So das Hauptproblem irgendwie.
Ja. Aber steht diese Web 2.0-Benutzung nicht im krassen Gegensatz zu der Aussage eurer Texte immer, deiner Texte?
Da stimme ich dir komplett zu. Aber ich glaube, man kann sich dem eigentlich nicht verwehren. Also man kann es, natürlich kann man es komplett verweigern und wieder zu Papier-Fanzines gehen und Papier-Flyern und per Briefpost Einladungen zu verschicken. Aber dass man halt der Vorteil bei diesem ganzen Web 2.0 ist ja schon, dass man relativ viele Leute in kurzer Zeit erreicht oder so. Und man auch mit den Leuten in Kontakt stehen kann und da Resonanzen bekommt und so. Also das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Wenn man es ja zu nutzen weiß oder schaut, dass man es irgendwie nutzen kann. Also ich war wirklich über Jahre der komplette Verfechter von diesen ganzen Sachen, musste es aber ein bisschen relativieren. Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Ich bereite mich ja immer halbwegs anständig auf meine Interviews vor und ich glaube, alle Bands, mit denen ich zu tun hatte, die waren jetzt bei Facebook, genauso wie sie bei vor 4 Jahren alle bei MySpace waren. Was hat Facebook oder was hat das Web 2.0 ernsthaft für einen Nutzen? Bringt es mehr für eine kleine Band, als es vorher möglich war? Oder wie sind da eure Erfahrungswerte? Habt ihr aufgrund der Facebook-Geschichte zum Beispiel mehr Fans? Verkauft ihr mehr? Nee.
Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass die Wege, wie man Leute erreicht, also so auch die klassischen Punk-Rock-Wege, so die klassischen Fanzines, dass die zwar immer noch gibt irgendwie, aber die Leute halt einfach wahnsinnig Sachen halt schnell, also sehr wahnsinnig schnelle Zeit irgendwie, und die Leute wollen ja alles schnell konsumieren. Und dass so kleine Punkrock A5er Fanzines kopiert oder so, die es ja zum Glück noch gibt irgendwie, aber an die kommt man, wenn man jetzt direkt in dieser, also in Anführungszeichen Szene jetzt nicht hundertprozentig involviert ist oder so, kommt man an diese Sachen ja zum Beispiel auch gar nicht mehr ran irgendwie so, oder ganz, ganz selten irgendwie.
Beziehungsweise da schließt sich der Teufelskreis ja. Also wenn ich ein Fanzine bestelle, dann stelle ich den Kontakt natürlich auch erstmal übers Internet her und nicht klassisch über einen Brief oder was auch
immer. Genau, oder du gehst auf ein Konzert und da steht jemand mit Plattenstand irgendwie, wo dann auch noch 20 Fanzines rumliegen oder so. Also
das gibt's da, aber David, das gibt's doch kaum noch. Also sorry, die letzten 30 Konzerte, wo ich war, selbst wenn da jemand war, der Platten aufgebaut hat, dann lagen da keine Fanzines bei.
Ja, genau, das meine ich ja. Also das ist ja genau der Knackpunkt irgendwie so. Also das, meine, das war halt vor einigen Jahren, im letzten Jahrtausend halt auch noch anders. Also da war das ja gang und gäbe. Und deswegen, ich glaube, man kommt so stark ich das Internet und also halt diese Social Netzwerke kritisieren möchte und auch kritisiere oder so, man kommt leider irgendwie nicht, also man kommt irgendwie nicht drum herum, glaube ich. Das ist so ein bisschen die Schizophrenie an der ganzen Sache, dass man eigentlich dagegen ist und vor allen Dingen, weil halt auch Mark Zuckerberg und da Google und da diese ganzen ja, geldgeilen Konzerne dahinter stehen irgendwie so. Aber man kommt nicht rum irgendwie. Also, glaube ich. Mein früher war es MySpace, und MySpace war am Anfang, ja, das ist alles total toll und total nett und so. Okay, dann hat es Murdoch gekauft irgendwie so, dann wurde es wenigstens komplett gegen die Wand gefahren irgendwie. Jetzt kriegt kein Hahn mehr danach. Und ein Freund von mir, der ist Programmierer und kennt sich das sehr gut aus irgendwie mit so, der meint auch mal in 2 Jahren Facebook keine Sau mehr, irgendwie, da kommt was Neues irgendwie. Aber ich glaube, man kommt um diese ganzen Sachen, auch wenn man es will, glaube nicht ganz drumrum oder so. Wobei es erschreckend ist.
Du hast ja dann die Möglichkeit, als Sänger und als Texter auch noch das Ganze anzuklagen irgendwie und rauszubrüllen, und tust du ja regelmäßig auch. Ne? Was bekommst du für ein Feedback auf diese Texte irgendwie? Ich meine, fast alle Texte sind in irgendeiner Form, ich sag mal im weitesten Sinne als Oberbegriff konsumkritisch. Ja, und auch wenn das jetzt nicht auf jeden einzelnen Text vielleicht zutrifft, aber das sind ja dann auch eher, deswegen ja auch in der Kopfpunk-Sendung irgendwie, düstere Prognosen, die da entstehen. Und was bekommst du da für ein Feedback von Hörern, von Fans?
Das ist eigentlich ganz witzig. Ich bekomme eigentlich nur von Schreiberlingen gibt es immer wieder ein Feedback zu den Texten. Ansonsten so von Hörern oder von Fans oder so, eigentlich gar keins. Das ist finde ich ein bisschen absurd irgendwie. Das ist halt auch bei Konzerten oder so, das ist ja auch der irgendwie das Gewollte irgendwie so, dass es halt tanzbare Musik ist, mit schon Texten, wo halt irgendwas dahinter steckt oder wo halt der Stinkefinger halt irgendwie da ist. Aber bei Konzerten, es kommt niemand irgendwie danach und sagt, hey, boah, krasse Texte oder so. Das passiert einfach nicht. Also die Leute tanzen und haben ihren Spaß irgendwie so. Und die Texte sind bei Live-Konzerten, steht es, glaube ich, an zweiter Stelle irgendwie so. Und gerade, also klar, wenn Leute über die Platte schreiben oder über die Platten schreiben oder die Musik hören, dann gibt's schon immer wieder mal so, ja, und dass die Texte und man auch wie du ja in dem Underdog-Fanzine, dieses Sokamp-Interview, er hat sich ja echt Gedanken und ist ja, das war ja wirklich auch ein krasses Interview. Aber ansonsten ist die Reaktion oder das, was die Texte angeht, eher schon gering oder so. Also ja, muss ich leider sagen.
Das ist Wahnsinn, kann ich nicht anders sagen, weil ich habe ein paar Videos gesehen, ja, wo mir auch nochmal Schlag, also bei YouTube jetzt, ne, irgendwelche Handyaufnahmen, da, wenn ihr, also ich meine, wenn man die Musik auf Platte hört, ist es sowieso so, aber auch bei den Live-Konzerten ist es so, dass der Gesang ja ultra klar rüberkommt. Das heißt, du stehst da wirklich, ob nun in der Menge oder auf der Bühne oder vor der Bühne oder was auch immer ihr da so veranstaltet auf der Bühne, die Texte kommen bei euch immer sehr klar rüber. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ihr den Sound nicht so zumatscht mit Verzerrergitarren oder ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ne? Aber ich habe da einen Auftritt jetzt gesehen bei YouTube. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die Veranstaltung hieß, aber das war eine Veranstaltung. Vielleicht kann der Harald da was zu sagen, damit der arme Junge auch was sagen kann. Irgendwie, mit Orchestrierung. Das war eine anscheinend recht große Veranstaltung, wo ein Orchester auf der Bühne stand. Und ja, und ihr habt da ein Konzert gespielt mit Orchester. Auf jeden Fall David habe ich da gesehen. Ich habe jetzt nicht die einzelnen Musiker genau beobachtet. Aber was war das für eine Geschichte, Harald?
Naja, es gab eigentlich keine Band. Also von was? Uns Musikern hat da keiner mitgespielt, sondern es wurde einfach von einem kleinen Symphonieorchester quasi ein Stück von uns, von einem Komponisten arrangiert und völlig für ein Symphonieorchester umgeschrieben, und David hat da gesungen. Es war dann ein, wo war das? Modular Festival?
Genau, das war im Rahmen eines Festivals, was in Augsburg einmal im Jahr stattfindet. Und da hat sie halt etabliert, die Veranstaltung hieß Puppet on the String, wo halt immer von Augsburger Bands dann die Sänger hergenommen werden und da ein Song halt für Orchester arrangiert wird und das in drei verschiedenen Örtlichkeiten in der Stadt halt dann dargeboten wird. Da hat zum Beispiel auch immer eine Kirche oder so, was total absurd ist, in der Kirche zu spielen. Genau. Und das war vor 3 Jahren oder so, 2 Jahren.
Ja. Ich komme drauf, weil wir eben darüber am Sprechen waren, wie die Texte rüberkommen, ja, und wie deutlich die auch rüberkommen. Gerade bei dieser Veranstaltung fiel mir das wahnsinnig auf, irgendwie. Deswegen kann ich es kaum nachvollziehen, dass man da so wenig Feedback zu bekommt, irgendwie. Gerade wo man doch in so einer Feedback-Schleuder wie Facebook irgendwie jeden blöden Kommentar loswerden kann. Irgendwie. Aber gut, okay. Das ist ja,
aber vielleicht haben die Leute auch einfach Angst danach, also jetzt irgendwie persönlich, vielleicht denken die, ich bin der volle Psychopath oder so. Ey, komm, lass die Finger von diesem Typen, der
macht oder so. Genau, richtig.
Das kann möglich sein, also ich weiß es nicht.
Ja, ja, verrückt irgendwie, ne? Aber wofür, also wenn das nicht stattfindet, wofür braucht ihr denn das Web 2.0?
Tja, das ist eine gute Frage.
Oder wofür brauchen wir das?
Das Web 2.0, also wofür brauchen wir das? Ja, in der Hoffnung, dass vielleicht dann doch mal jemand irgendwie...
Also, ich meine, das ist doch dann alles nur Fake. Das ist ja dann alles nur in so einem Möglichkeitsspektrum. Ja, man könnte uns kontaktieren. Ja, man könnte uns feedbacken. Ja, man könnte über diese Seite auch eine LP bestellen oder weiß ja geil was. Aber es findet faktisch kaum statt.
Nee, es findet faktisch kaum statt, oder zumindest bei uns nicht oder so. Ich glaube, dass es bei anderen Bands vielleicht irgendwie da mehr stattfindet.
Bestimmt, auf jeden Fall, klar. Mhm.
Aber vielleicht ist es auch einfach, dass Leute oder einige der Leute, dass es denen zu anstrengend ist. Also, dass das sich mit den Texten auseinanderzusetzen, dass vielen Leuten halt einfach zu anstrengend wird. Also, ich weiß es nicht. Also, das ist jetzt ist eine Theorie, die jetzt jemand in den Raum werfe. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also, mein gutes Beispiel, was kriegen die Golden Zitronen für Resonanzen? Ich meine, die ja wohl die abartigsten Texte ever schreiben. Was kommt da zurück? Ich glaube, dass die Leute auch völlig überfordert sind oder ein Teil der Leute und das ist viel zu anstrengend ist. Da muss ich ja nachdenken, kann ich jetzt nicht einfach nur nebenbei konsumieren oder so.
Ich kann das nicht nachvollziehen. Also wenn ich im Auto fahre, ich brülle die Songs mit irgendwie. Bleib in Bewegung und bewege dich. besser geht's auch gar nicht mehr irgendwie. Also okay.
Aber wie gesagt, ich weiß es ja auch nicht. Also es ist ja schön, dass du das so machst irgendwie so. Das freut mich sehr.
Die meisten Bands, mit denen ich so zu tun habe, auf diesem Level, die schildern mir dann von ihren Kellern, wo dann diese Kartons stehen, irgendwie, die da auch schon recht lange stehen. Ne? Kann man darüber sprechen? Wie viel werden davon verkauft von 300?
Also ich muss bei der goldenen Platte bin ich eigentlich oder sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden. Also wir sind jetzt wirklich so, wir gehen jetzt im Februar auf Tour und müssen einige Platten noch, also wir suchen gerade Leute, die noch Platten haben, die sie nicht verkauft haben, weil wir eigentlich nur noch 20 Stück haben und so und wir eigentlich doch ein paar mehr auf die Konzerte mitnehmen wollen würden, aber nachpressen macht keinen Sinn.
Ja, klar.
Also ein paar so Rückläufe halt einzuholen, damit wir dann doch irgendwie 50 Platten dann für die Konzerte zum Verkaufen haben und so. Ja. Also wir verkaufen halt bei Konzerten. Das ist halt, da funktioniert es ganz gut. Okay. Und, ansonsten, ja, über diverse Mailorder halt, aber und der Daniel macht ziemlich gute Arbeit, muss man sagen, also was das angeht.
Daniel ist der Beste. Es gibt kein Plattenlabel, mit dem ich so eine große Übereinstimmung in Bezug auf die Musik habe wie Elfenart. Ja. Er hat da einfach einen guten Geschmack. Zwar nicht so einen guten wie ich, aber, ne, aber er pirscht sich ran. Ne, und ja, also ich habe noch eine von den Goldenen, die kann ich euch gerne zurückschicken und
behalte.
Ja, ich behalte. Halt, auf jeden Fall, die gebe ich nicht raus. Also, nee, geht gar nicht. Und ich bin jetzt nicht so super informiert. Ihr seid aber anscheinend aufgrund der Sachen, die ich hier so liegen habe, eine reine Vinylband, ne? Oder habt ihr schon mal eine CD-Version rausgebracht?
Nee, also CDs machen wir nicht. Also wir machen Vinyl und Kassetten.
Kassetten?
Genau, also von der Zugabe gab es auch eine Kleinauflage an an Kassetten.
Okay, Tapes, ja. Habt ihr dann so 30 gemacht oder was? Und oder wie viel waren das?
50.
Oh, 50, ja. Auch alle weg, wie die warmen Semmeln quasi irgendwie. Das Schöne an dieser kleinen, feinen DIY-Szene ist ja einfach halt ja die liebevolle Gestaltung und ja, der Wille halt ein individuelles Produkt auf den Markt zu werfen, sagen wir mal so. Wobei ich da allein der Begriff Produkt, da könnte ich schon kotzen irgendwie, ne? Aber so sagt man das dann halt irgendwie. Und was ihr jetzt auf der neuen Single gemacht habt, die jetzt gerade veröffentlicht wurde von Elfenart und In gute Hände, auf In gute Hände kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen, das ist natürlich der absolute Hyperwahnsinn. Ne? Also erstmal natürlich die 7-Inch farbiges Vinyl. Und zwar, du weißt es besser. Was ist das? Das ist kein Blau, das ist kein Grau. Was ist das?
Das ist Hipstergrau.
Hipstergrau.
Sehr gut. Die neue Trendfarbe 2013.
Sehr gut. Sehr, sehr hübsch. Ein Song pro Seite. Seite A, SMS für alle. Und Seite B, hier spricht die neue Weltunordnung. Und auch wieder ein Download-Code dabei, was ja inzwischen Standard ist, fast schon. Und ein kleines Textblatt. Und natürlich der absolute Oberknaller. Ich muss wohl sagen, ich habe sie noch nicht gehört. Eine Flexi-Disc. Ich konnte es nicht fassen irgendwie. Ne? Mit einem Song, der nicht irgendwo ansonsten drauf ist, nämlich Dicker Dance. Aber ich hab dieses Lied noch gar nicht gehört, weil ich die Flexi noch gar nicht ausprobiert habe. Ja, wie kommt man denn auf so eine Idee?
Hat mehrere Gründe. Also die Flexi, also ich mach das beruflich, also das Schallplatten herstellen ist mein Brotjob. Und wir haben nach Jahren dann wieder hat eine Firma entdeckt, die Flexis herstellt, und wir hatten dann halt einen Schwung von dieser Flexi gemacht irgendwie. Und genau, da das ein unveröffentlichter Remix von einem Song von der Zugabeplatte ist, der da drauf ist, liegen wir die halt jetzt bei den Elfenart-Bestellungen und bei den Gute-Hände-Bestellungen liegt dann halt diese Flexi bei. Denn es ist ja auch so ein Format, was ja über Jahre hinweg oder Jahrzehnte eigentlich mehr oder weniger ausgestorben war. Und jetzt gibt's ja zum Glück also weltweit wieder einen einzigen Hersteller, der diese Flexis macht.
Aha. Ja, Flexes waren früher furchtbar. Ich habe sie jetzt noch nicht ausprobiert. Ja, ich kann mich erinnern, Mitte der 80er, Ende der 80er, da lagen Flexis dann bei Musikzeitschriften bei. Genau. Das war so die erste, das war quasi der Vorgänger der CD-Beilage und wurde dann aber relativ zügig beendet, das Projekt. Wahrscheinlich, weil sie zu viel schlechtes Feedback bekommen haben, weil die Dinger, die hörst du dir zweimal an und dann war es das im Wesentlichen. So war es früher. Vielleicht ist die Qualität inzwischen besser. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du arbeitest bzw. du bist selbstständig und die Firma heißt Duophonic. Da kann man LPs bestellen, beziehungsweise LPs in Auftrag geben, besser gesagt. Nicht nur LPs, sondern auch Singles. Und was macht ihr da alles? Wie sieht das Business da aus? Lebt ihr davon?
Ja, also wir sind zu zweit und wir leben davon. Also wir sind halt auch ein sogenanntes Master-Schnittstudio. Also wir haben zwei Maschinen, eine Neumann VMS-70, mit der wir die Masterplatten, also die sogenannten Masterfolien schneiden kann oder mit der man die schneidet. Also wir geben bei uns halt den Platten den Sound. Das ist so unser Job und wir arbeiten halt mit verschiedenen Presswerken zusammen und je nachdem, was der Kunde dann haben will, schauen wir halt, welche Druckerei kann das machen, wo ist das einigermaßen bezahlbar oder so. Genau.
Wie sieht's aus in Wirklichkeit? Gibt's überall Presswerke oder ist das? Es gibt wohl auch noch eins in Frankreich. Genau, eins in Frankreich und irgendwie zwei in Tschechien irgendwie. Ich weiß es, glaube ich, über Flight 13. Ich glaube, ich habe bei Flight 13 habe ich irgendwie, also Flight 13 habe ich irgendwie ein paar Videos gesehen halt über halt genau die Prozesse, die du eben geschildert hast. Und ich glaube, da wurde das auch erwähnt oder irgendwo anders. Ich weiß auch nicht mehr. Wie sieht's aus? Wo lässt man pressen?
Also es gibt zum Glück, sagen wir so, Deutschland ist da relativ gut bestückt, was das angeht. Es gibt viele, viele ist übertrieben, aber es gibt so kleinere Presswerke. Und also das, was du in Frankreich gemeint hast, also MPO, die sind relativ groß. Und ich meine, die Tschechen sind eh die größten eigentlich. Dann gibt es noch eins in Mecklenburg-Vorpommern, was zur Edel Musik AG oder GmbH gehört irgendwie. Die sind auch riesengroß, dann gibt's noch Pallas, dann gibt's noch Randmusik, also in Deutschland gibt's glaube ich 4 oder 5 oder so. So ein ganz kleines in Hamburg, Ameise.
Stimmt, ja genau.
Eine Firma, die hat sich spezialisiert haben auf Singles. Also Deutschland ist relativ gut bestückt, was das angeht noch.
Warum spricht man dann immer von den tschechischen Presswerken? Wahrscheinlich, weil sie die billigsten sind, oder?
Naja, das ist eigentlich auch eine Lüge. Also jeder denkt irgendwie, dass die Tschechien oder das Presswerk in Tschechien so wahnsinnig günstig ist. Dem ist aber eigentlich nicht unbedingt so. Also die haben sich auch jetzt eher so an die normalen Marktpreise irgendwie angepasst. Also ja. Und okay. Da ist, bin ich, also von der Qualität von so Pressungen aus Tschechien bin ich jetzt kein großer Freund irgendwie so, weil ich finde, dass da die Etiketten zum Beispiel ausschauen, als wie wenn die nachträglich auf schlechtem Papier gedruckt werden und dann nachträglich aufgeklebt werden oder so. Aber ja, das ist okay. Absolutes Insider-Ding und.
Ja, klar, okay.
Ja.
Ja, okay. Die Firma, die du da hast, da schickt man also sein fertiges Masterband hin und ihr macht dann eigentlich das ganze Endprodukt fertig.
Genau, richtig. Genau, ja. Also wir passen dann auch den Sound an, wenn es halt es gibt manche Aufnahmen, die sind halt einfach nicht auf Vinyl zu schneiden oder so, dann kann man da noch irgendwas nachbearbeiten, aber der Kunde oder die Band bekommt dann halt Wochen später ihr fertiges Produkt oder so, oder die fertige Platte.
Also ihr kümmert euch auch um den Pressvorgang, ihr macht nicht nur das Mastering und die Druckvorlage sozusagen, sondern ihr kümmert euch um die ganze Abwicklung, sodass der Kunde dann seine, weil weiß ja geil was, 300 Singles irgendwie in 3 Wochen später dann zu Hause hat.
Ja, genau.
Ja, genau. Okay. Ja, interessante Geschichte. Und davon kann man leben?
Es geht so. Also es ist, mein reich werden wir nicht. Die Rente ist in weiter Ferne, aber es ist ein angenehmer Job, weil man auch, weil die Leute, die Platten machen, einfach, also zu 99% sehr, sehr angenehm sind.
Ja. Ja. Warum ist denn Vinyl so deutlich teurer als CD?
Weil es ein wahnsinniger, also um eine Platte zu pressen, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Also allein schon der Prozess, dass man überhaupt das Presswerkzeug, also die Galvanik und das hat irgendwas, das ist ein Riesenaufwand, ist auch einer der größten Posten irgendwo bei den Pressungen an sich. Klar, das Material ist garantiert teurer wie bei einer CD und es ist halt nicht so eine Massenware, weil es halt einfach, wenn man sich Videos anschaut online, wie Platten gepresst werden, das ist halt einfach, das ist halt Fabrikherstellung. Also es ist laut, es stinkt, es riecht nach Plastik und das ist schon, also deswegen ist es halt, glaube ich, einfach teurer. Und vor allen Dingen, es gibt nicht mehr so arg viele Maschinen, die ganzen Maschinen, die im Umlauf sind halt irgendwann so aus die 60er, 70er Jahre irgendwie. Die müssen am Laufen gehalten werden, weil es einfach keine neuen Maschinen gibt und da halt nichts Digitales, sondern halt wirklich alles analog und das ist halt noch, da wird halt noch ein Produkt gefertigt irgendwie so. In der Fabrik.
Okay. Genau. Also, okay. So. Was macht der Harald beruflich? Irgendwie auch in dem Bereich tätig oder was ganz anderes?
Nee, also ich mache eigentlich nur Musik und verdiene mir halt so durch Nebenjobs irgendwie mein Geld dazu. Aber ich habe mit dem ganzen Plattenpresszeug und auch seinen Texten eigentlich überhaupt nichts.
Du bist Linkshänder und was spielst du für eine Gitarre?
Eine Fender.
Ist ja der Klassiker irgendwie. Eine Fender Stratocaster wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Und seit wann spielst du Gitarre? Seit 10 Jahren? 20 Jahren?
Ja, so 10 Jahre mindestens.
Aber
ich habe Jazz und ich habe auch unterrichtet. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder unterrichten. Also wie man sich halt Musiker halt über Wasser hält. Unterricht geben, Gigs spielen.
Hast du einen musikalischen Background? Kommst du aus einer musikalischen Familie?
Ja, so ein bisschen. Also mein Vater ist ein ganz guter Musiker, der hört ganz gut, aber ansonsten, naja.
Okay, Harald, weißt du die Tourdaten denn auswendig? Kannst du den Hörern von Punkrockers Radio, kannst du sagen, wann, wo und weshalb überhaupt nicht 2.0 live auftreten?
Nee, leider habe ich die Tourdaten nicht im Kopf. Das hat natürlich wieder nur der David.
Entschuldigung.
Du weißt die auswendig, oder was?
Nee. Ich weiß die auswendig,
gell? Ah, komm, dann sag mal, okay. Streber.
Entschuldigung, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, um die Daten zusammenzustellen.
Ja, komm, sag mal.
Also wir spielen am 7. Februar in Schaffhausen in der Schweiz, dann am 8. Februar in Zürich im Helsinki Club, dann am 9. Februar in Dresden im Ostpol, am 11. Februar in Berlin im X-Beliebig in der Liebigstraße 34, dann am 13. spielen wir in Leipzig Künstler Lounge Hinterhaus, ein ganz kleiner Laden, am 14. spielen wir in Freiburg im Slow Club. Am 15. spielen wir im Allgäu in der Nähe von Buchloe, in Lindenberg, im Hirsch und am 16. das Abschlusskonzert hier in Augsburg in der Ballonfabrik. Genau.
We'll be right back.
Sag mir doch mal was über die Kollegen, die heute überhaupt nicht anwesend sind. Die Band besteht ja nicht nur aus Harald, dem Gitarristen, und David, dem Sänger, sondern da gibt es ja auch noch einen Bassisten und einen Schlagzeuger, ne?
Genau.
Kannst du dir mal vorstellen?
Okay, ich fange mit dem Schlagzeuger an.
Das Schwierigste zuerst. Ja. Dann bist es los.
Jonas Herbigbühn, ja. Bei uns heißt er Herr Kleinert. Er ist eigentlich, spielt er Percussion, studiert es auch irgendwie in Mannheim.
Okay.
Musikhochschule dort. Ist, glaube ich, schon fertig, macht jetzt da seinen Master. Ich weiß es nicht. Aber macht auf jeden Fall, also ist jazzmäßig extrem aktiv. Hat auch viele Bands und viel zu tun. Deswegen sehen wir den ziemlich selten hier in Augsburg. Deswegen mache ich eigentlich hier immer die Vorproduktionen. Und die anderen beiden Jungs kommen dann, wenn sie Zeit haben, irgendwie kurz vorbei.
Moment. Was heißt das? Ich mache die Vorproduktionen.
Ich mache zum Beispiel für den Sound halt die Skizzen im Übungsraum. Mache die auf meinem Computer. Deine Skizzen, kurz arrangiert. Und danach die Band zusammen für ein paar Proben. Und dann werden die Songs live.
Aha, okay.
Naja, es war schon früher ganz genauso, dass wir alle zusammen irgendwie im Übungsraum standen und Musik gemacht haben und da Sachen entstanden sind. Wurde dann immer mehr so, dass ich eigentlich irgendwie mit Ideen kam. Aber da waren wir auch alle noch in derselben Stadt und es ist eigentlich alles im Übungsraum entstanden. Da jetzt durch die Zeitprobleme, dass die Jungs auch in völlig anderen Städten sind und so.
Ah ja, stimmt, richtig. Wo sind die? Also ihr beiden seid in Augsburg
und wir
die
sind anderen? Ja, Jonas Herbigbühm, der Schlagzeuger, er ist in Mannheim. Und Jonas Hermes, der Bassist, der ist jetzt in Würzburg, oder? Genau, und studiert dort sein Kontrabasszeug.
Okay.
Und deswegen mach eigentlich jetzt momentan so musikalisch, das meiste läuft, das sind meine, es ist, also ich mache das am Computer, am Rechner, spiele das Zeug irgendwie ein und natürlich geht es dann wieder durch alle Jungs irgendwie im Übungsraum.
Ja, klar, okay.
Ist wieder neu oder so.
Ja, okay. Verrückt, ne? Okay, aber so macht das jede Band anders. Und die Texte werden dann draufgesetzt oder wie lässt du dich da inspirieren, David? Oder hast du so eine Kladde, wo schon die Ideen für die nächsten Songs drin sind und versuchst das irgendwie zu kombinieren oder lässt du einfach mal fließen und einfach mal gucken? Und dann fließt es so und dann kommt das dabei raus, was wir dann immer so hören.
Also wie läuft das ab? Ich habe schon immer halt Ideen im Kopf. Also habe auch so ein schlaues Büchle, wo ja irgendwelche, wenn mir was Gutes einfällt, wo ich das dann niederschreibe. Aber ganz oft ist es auch so, dass ich höre halt einen Song von uns und ich, also eine riesen Stärke von mir ist, dass ich wahnsinnig improvisieren kann. Also ich kann aus dem Nichts irgendwie eigentlich einen Text zusammenbauen und das gibt dann auch noch Sinn oder so. Und das machen wir auch live immer wieder, dass ich dann halt aus dem Publikum halt irgendwie mir drei Wörter geben lasse und da halt einfach einen Text baue, während wir das Lied spielen. Genau, also das mag ich ganz gerne. Also so entstehen auch ziemlich viele Texte eigentlich. Im Proberaum und ich weiß dann aber gar nicht mehr, was ich in dem Moment dann gesungen habe oder so. Also ich muss dann die Aufnahmen wieder anhören und mir das dann doch mal mitschreiben, dann irgendwie korrigieren und ein bisschen ausbessern oder so.
Ja gut, okay, klar, ja. Okay, leuchtet mir ein. Logisch.
Es gehen die Proben los für die anstehende kleine oder für uns doch dann größere Tour oder so.
Da spielt er dann euer Best-of-Programm, oder? Da spielt er dann die Zugabe komplett und die neue Single, oder?
Nee, wir haben fünf neue Songs, genau. Und die müssen natürlich erstmal ausgewählt werden.
Genau.
Also wir haben nächstes Wochenende ein Probewochenende. Da kommen dann alle Jungs, auch die aus Mannheim und
Würzburg. Okay, alles klar.
Da wird dann ausgewählt aus meinen Skizzen, was ich da so gemacht habe, ob das gefällt oder nicht, was
oh,
genau, was
nicht. Da werden Tränen fließen.
Die kommen dann, die nicht genommen werden für die Tour, die kommen dann aufs nächste Album. Das
geht genau, klar. Genau.
Zeug ob pur mit samtig hellbrauner Creme getoppt oder variiertes Macchiato, Cappuccino, Milchkaffee, lieber eine heiße Schokolade vielleicht, auch als Tigerkakao aus dem Naturkostladen zu haben. Egal wie, bei uns wird auf jeden Fall alles mit frischer Milch zubereitet. Und weil es am besten schmeckt, mit der von Biolandbauern. Ja, ja, unsere Kuchen. Das alte Lied mit den Zutaten kennt man ja. Eier, ja klar, auch hier Bio und Schmalz. Da nehmen wir lieber Butter, Zucker und Salz, Milch und Mehl. Und den Rest, die Prise abgeriebene Zitronenschale hier, das Löffelchen rum da, der Hauch Zimt dort. Den behält die Rieke der Zuckerbäckerinnen für sich. Wir backen täglich frisch. Käse, Kirschstreusel, gedeckter Apfel und 5 bis 15 weitere. Schaut doch einfach mal in unsere Kuchentheke, was euch heute am besten gefällt. Selbstverständlich alles auch zum Mitnehmen. Kuchen to go. Nach Biomilch, glücklichem Peter P. und kernigem Brot schenken wir euch nun auch noch reinen Wein ein. Vom Öko-Winzer, super Qualität, nicht teuer, aber wertvoll. Und auch unser Tee kommt los hinterher, wird aber Arm für Arm liebevoll in die Filter gelöffelt. Mit braunem Kaffee serviert, sehr lecker. Probiert einfach mal, es lohnt sich. Und zu guter Letzt freuen wir uns, dass Tag für Tag so viele nette Gäste kommen. Es macht uns immer noch total viel Spaß. Danke.
Bei der Betrachtung der vorhandenen YouTube-Videos oder und auch bei den Fotos, ne, fiel mir dann natürlich auch auf, ich habe euch ja jetzt noch nie live gesehen, aber ihr kostümiert euch gelegentlich irgendwie. Was ist das für eine Geschichte? Also ich könnte mir ja für mich nicht vorstellen, in einem Hasenkostüm oder was tragt ihr da so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was hat das für einen Hintergrund? Worum geht's da, Harald?
Naja, mir war es super peinlich am Anfang, dieses Zeug zu spielen. Und wir wollten eigentlich hinter einer Leinwand, die Band hinter einer Leinwand und der David da vorne sein Punk-Wahnsinn.
Du wolltest dir dein seriöses Jazz-Renommee nicht innerhalb eines Abends verspielen.
Ja, genau, sowas. Das war halt wirklich... Aber das mit dem Vorhang und das hat dann nicht geklappt. Deswegen haben wir uns für die nächsten Karnevals Schweinemasken entschieden.
Ja, genau, Schweinemasken, auch sehr beliebt
Hauptsache,
bei euch.
Hauptsache,
genau.
Wir werden nicht erkannt.
Ach, die tragt ihr das ganze Konzert über, oder was?
Natürlich, ja.
Boah, da gehst du doch ein, oder?
Ja, aber es wird noch besser auf der Tour. Also jeder, der uns sieht, da geht noch einiges.
Da wird sehr überlegt. Ihr Schweine. Ja. Wieso denn ausgerechnet Schweinemasken? Steht das, soll das jetzt die Textmessage unterstützen oder was? Oder warum denn Schweinemasken? Heutzutage gibt es doch, ich sehe jetzt immer wieder diese fürchterlichen, ja, ich weiß gar nicht, wie sowas heißt, so Halloween-Masken mit diesen verschrobenen Gespenstergesichtern irgendwie. Könnte man auch tragen, aber ihr tragt Schweinemasken. Warum denn Schweinemasken?
Weil, also, die waren am günstigsten.
Ah, okay.
Und ja. Ich finde, dass diese Schweinemasken, auch in diesen ganzen Karnevalsmasken, die schauen so fies aus. Die schauen so böse aus und alle anderen Karnevalsmasken schauen so harmlos, so lieb aus irgendwie. Aber die sahen so, ja, so fies aus. Also es hat da mal irgendjemand geschrieben gehabt, so, ja, Mensch versus Schweinesystem, also das haben wir uns gar nicht gedacht irgendwie so. Einen tieferen Hintergrund, wir fanden die Schweinemasken billig.
Und deswegen, ist immer eine luxuriöse Situation, wenn man selber eigentlich gar nicht so viel Inhalt vermitteln wollte, aber es wird einem unterstellt, genau. Man...
Es ist jetzt kein, wir haben jetzt niemanden, wir haben uns da keine großartigen Gedanken gemacht, was wir jetzt da irgendwie aus einem Kunstaspekt raus alles machen könnten. Also das war halt wirklich so.
Das habe ich ja nicht geahnt, dass ihr die Masken wirklich das ganze Konzert übertragt. Ich würde ja eingehen. Ich schwitze eh schon wie Sau auf der Bühne irgendwie und dann noch eine Maske tragen wäre ein Albtraum. Ich würde gar keine Luft mehr bekommen. Aber gut, okay. Ne, jeder so, wie er es für richtig hält. Ne, oder wie einer meiner Professoren immer sagte, es geht darum, die Vielheit zu akzeptieren. die neue Platte, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen, die ist nicht nur bei Elfenart erschienen, sondern auch in gute Hände. What the fuck ist in gute Hände?
In gute Hände ist ein neues, kleines Augsburger Independent-Label.
Super.
Ja. Genau. Ich kann nicht und ich muss immer irgendwas machen und mache das halt mit ein paar Freunden zusammen, bekannten Musikern auch. Wir haben uns halt zusammengeschlossen, um zu sagen, oder gesagt, lass uns ein Label machen und das sind gute Hände, ist das Resultat daraus irgendwie so. Also wir haben jetzt also 2012 zwei Platten veröffentlicht, also völlig verschiedene Sachen. Und jetzt 2013, also unsere Platte und dann noch von der großartigen Band Kitty Empire, kommt jetzt auch am 15. März raus. Und noch in Zusammenarbeit mit Hafenschlamm Hans Erlert Hamburg, auch übrigens eine saugute Punkband. Klingen ganz stark nach alten 80er Jahre, ganz großartig.
Wie genau. Heißen die?
Hans Erlert Hamburg heißen die. Kommen aus Stuttgart und ist total gut. Also wird man hoffentlich bald mehr davon hören. Musst du dir anhören. Schick mir mal einen Link. Ja. Ist echt großartig. Genau. Und das ist halt so ja, ein neues kleines Label. Mal gucken, wo es hingeht. Und ja, so schaut's aus.
Bei der Betrachtung des Covers habe ich mich gefragt, sollte da nicht eigentlich eine 3D-Brille beiliegen? Ist das nicht so ein 3D-Design eigentlich?
War nie gedacht, war nie geplant.
Aber ist es nicht eins geworden?
Ne? Ein bisschen.
Hier gerade die Rückseite mit der Schrift irgendwie, das liegt ja schon. Also wenn ich da ohne 3D-Brille drauf gucke, wird mir schlecht.
So. Und mit?
Und mit? Warte mal, ich hole sie mal kurz. Moment.
Hast du Bier?
Ja. Weil ich habe ja von dem Lars von Neon Bone die letzte Veröffentlichung, die heißt Neon Bone Quits the Band. Jetzt gucke ich mal. Nein, nee.
Passiert nichts, gell?
Nee, irgendwie nicht. Nee, doch nicht. Nee. Aber es simuliert so einen 3D-Effekt im Endeffekt. Ne? Okay, für wie viel kann man die kaufen?
Für 6 Euro.
Was habe ich dafür bezahlt? Ich weiß es gar nicht. Ja gut, okay. Leute, von meiner Seite aus war es das. Es gäbe, man könnte jetzt noch stundenlang quatschen, ja, es gäbe ganz bestimmt noch ganz viele Themen und legt ihr noch Wert auf ein Thema, was ihr gerne quitt werden würdet? Oder wollt ihr irgendwelche Grüße gerne rausgeben?
Hallo Welt!
Hallo Welt! Ja, reicht ja auch. Dann. Ja, Prost, ganz genau. Ja gut, Jungs. Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch für die Tour und für den Verkauf und für alles Weitere, für euer weiteres Schaffen viel Glück.
Vielen herzlichen Dank, hat uns sehr gefreut. Vielen Danke Dank. Dir.
So wie du meinst. Das ist ein Blödsinn. Wirklich. Also, dann, ne? Jungs, schönen Abend noch.
Ja, danke gleichfalls. Ja.
Ciao. Tschüss.
Kleine Kleinheit. Mama hat 6 von 20 Punkrockers Radio.
Nie widzę.